Leuengebrüll. Der Tag mit dem Meret Sonnemann und Gästen aus dem Landgasthof Leuenwitikon.
Herzlich willkommen zum nächsten Leuengebrüll. Schön haben Sie alle den Weg noch in Leuen gefunden vor der Osterferien. Ich glaube, der Rest steht schon vor dem Gotthard im Stau. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so unterhaltsam wie bei uns Leuengebrüll. Bei mir begrüße ich heute Lena Lisa Wüstendörfer. Sie ist Music Director vom Swiss Orchestra und Intendantin von Andermatt Music. Herzlich willkommen. Schön, hast du den Weg zu uns in Leuen gefunden. Merci vielmals, nimmst du Zeit auch für das. Jetzt vielleicht für uns kurz als Begriff, was macht eigentlich so ein Music Director?
Ja, Music Director vom Swiss Orchestra, das heisst, ich bin einerseits Chefdirigentin, das heisst, ich bin die, die auf der Bühne steht mit dem ganzen Orchester und eben dort das Konzert zur Aufführung bringt. Und andererseits heisst aber auch, ich bin verantwortlich eigentlich für die ganze künstlerische Leitung, das heisst für die künstlerische Planung, was wird aufgeführt, in welcher Abfolge wird es aufgeführt, warum wird es so aufgeführt, wie es aufgeführt wird. Also ich bin eigentlich für das ganze Produkt zuständig, das man nachher sieht auf der Bühne.
Und was macht ihr im Swiss Orchestra genau für Musik?
Ja, Swiss Orchestra ist das einzige national aktive Berufsorchester in der Schweiz. Und wir haben einen spezifischen Fokus auf Schweizer Klassik. Das heisst, wenn man ja sich so klassische Komponisten vor Augen führt, dann nachher denkt man meistens an Italiener, Österreicher, Deutsche, Franzosen, Spanier. Aber wenn man sagt, ja, nennen Sie mir doch mal 5 Schweizer Komponisten aus der Klassik und Romantik, dann steht man da ganz schnell auf dem Fluch und weiss nicht mehr weiter. Und wir haben eigentlich dann bei Swiss Orchestra festgestellt, oder das ist auch der Grund, warum es überhaupt Swiss Orchestra gibt seit 2018, dass die Schweiz auch wunderbare Musik hat aus dem 19. Jahrhundert, aber es weiss einfach noch niemand etwas davon. Also sowohl in der Forschung wie auch in der Konzertbühne, in der Konzertsaal haben sie das noch nicht so viele Leute gehört und wir graben die eigentlich wieder aus und bringen die auf die Bühne und setzen es aber auch gerade in Kontext mit den Blockbusters aus dem Standardrepertoire, also mit Mozart, Beethoven und Co., damit sich jeder auch selber davon kann überzeugen, dass die Schweizer doch standhalten können, neben den berühmten Leuten.
Ich glaube, es ist vielleicht auch geschichtlich so ein bisschen unterschiedlich. Man hat immer das Gefühl, okay, in der Schweiz hat es da überhaupt Musiker gegeben, hat es Komponisten gegeben. Mir persönlich würde auch niemand einfallen. Hast du jemanden, wo du sagst, hey, mal, das ist ein Schweizer Komponist, der hat gute Musik geschrieben und hat sich noch eine spannende Lebensgeschichte dazu?
Ja, es ist tatsächlich so, dass viele von diesen Komponisten gar nicht so brave Schweizer sind, wie man so im Klischee sich einen Schweizer vorstellt, vor allem, wenn man vielleicht nicht aus der Schweiz kommt. Wir haben zum Beispiel in unserem nächsten Programm im Mai den Jean-Baptiste Édouard Dupuy, ein Neuenburger Komponist, der 1770 geboren ist, also im gleichen Jahr wie der Ludwig van Beethoven. Und der hat alles andere als ein langweiliges Leben gehabt. Also eigentlich ist es fast so aufregend, dass man denkt, es kann gar nicht so gewesen sein. Er ist 1770 als uneheliches Kind vom Herzog de Meuron in Neuchâtel geboren, also uneheliches Kind mit einer Küchenangestellte. Und der Vater hat dann aber doch gefunden, er müsse jetzt bei dem Sohn schauen und hat eine musikalische Ausbildung finanziert. Er ist also in Genf zum Musiker ausgebildet worden, hat dann in Deutschland seinen ersten Karriereschritt gemacht, ist an einem Herzogtum angestellt worden und ist aber schon wirklich auch ein Lautbub gewesen und hat manchmal Sachen gemacht, die man nicht so ganz nachvollziehen konnte. An einem Sonntagmorgen einfach mit dem Ross in den Gottesdienst reingeritten. Und das ist jetzt gerade nicht so das Gäbigste gewesen, weil dort ist der Herzog eben auch präsent gewesen und er hat dann schnell müssen eigentlich weiter suchen und ist dann auf Schweden geflüchtet, oder es hat ihn dort herverschlagen. Und dort in Schweden hat er eigentlich wieder ganz gut Fuß gefasst. Und dann aber einmal spät am Abend hat er eben dann, ja, man weiß nicht so recht, ob dort noch vielleicht Alkohol im Spiel war, aber auf jeden Fall hat er dort eine Hymne gesungen auf den Napoleon und das war jetzt nicht so gäbig in Schweden. Und er hat dann auch schnell wieder müssen fliegen und ist dann über nach Dänemark und dort hat dann seine Karriere richtig Schwung aufgenommen. Er ist dort am Opernhaus als Komponist beliebt gewesen. Er hat aber auch gesungen. Seine Paraderolle war der Don Giovanni von Mozart, weil er hat auch dafür gesorgt, dass Mozart seine Musik in Skandinavien wieder mal so richtig bekannt wird. Und ja, und Don Giovanni, das war eben auch im richtigen Leben gewesen und hat schaurig viele Gesangsschülerinnen gehabt. Und mit einer von dieser Gesangsschülerinnen ist er eben in flagranti verwünscht worden. Es war ein bisschen ungünstig gewesen, dass das gerade Gemahlin vom Kronprinz war. Und ja, weil er sich halt ja so verdient gemacht hat, um die Kopenhager Kulturszene, hat er dann aber trotzdem ein bisschen Vorsprung bekommen, dass er wieder hat können Weite suchen und ist natürlich gerade wieder zurück auf Schweden. Und der gute Mann steht auch wieder auf die Füße gefallen, weil es ist mittlerweile ein anderer Herrscher oder Macht gewesen.
Also in dem Sinne Glück im Unglück und eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte. Da ist natürlich auch, ja, definitiv ein bisschen umgekommen. Was würdest du sagen, zeichnet seine Musik aus? Oder wo du sagst, hey, das spielt nicht die brave Musik oder das, was man sich vorstellt?
Ich finde, seine Musik ist so prickelnd wie Champagner. Also es hat immer etwas Unerwartetes drin. Es ist natürlich Musik, die sehr klassisch tönt. Es ist ja auch eben um 1800 eigentlich geschrieben worden. Wir kombinieren sie aus dem Programm dann nachher auch wirklich mit Beethoven und mit Mozart. Und natürlich passenderweise fängt das Konzert an mit der Don Giovanni-Ouvertüre von Mozart. Und im zweiten Teil gibt es dann Beethovens 5. Symphonie, die ja auch so ein Paradestück ist von Beethoven. Und ich freue mich besonders, dass wir eben haben können, den Emmanuel Bailly, also den wahrscheinlich bekannteste Querflötist, den es im Moment gibt, können überzeugen, dass er vom Jean-Baptiste Valdupuy das Flötenkonzert spielt. Und er hat mir schon gesagt, also der Flötist, der ja wirklich, ich weiß nicht, ob es einen gibt, der virtuoser spielen kann im Moment auf der Welt als er, der hat gesagt, ja, es sei also schon ein Stück, das er hätte müssen dran beißen. Also es ist für sich nicht so einfach wie einfach ein Mozart-Flötenkonzert. Und es ist wirklich, es ist ein spannendes Stück, also es ist ein Stück, das Spass macht zum Hören.
Also es ist nicht ganz ein einfaches Stück. Wie ist es eigentlich für dich als Dirigentin? Musst du jede Stimme auswendig können? Lernst du nur Kombination oder wie stimmst du dich auf ein Stück ein, dass du das auch kannst leiten?
Ich lese eigentlich so eine Partitur wie ein Buch. Also wie andere einen Text lesen. Aber es ist natürlich ein bisschen komplizierter und man liest vielleicht ein bisschen langsamer. Als wenn man jetzt einfach nur so ein Ziel liest. Man muss ja auch ein bisschen vielschichtiger da sich durch die Partitur durchlesen. Ja, und ich muss natürlich wissen, was welches Instrument zu welchem Zeitpunkt macht, weil ich muss ja dann auch in der Probe können das abgleichen, das, was ich eigentlich höre vom Orchester mit der Partitur, also mit dem Stabsplan, den ich eigentlich bekomme vom Komponist, damit ich auch von etwas korrigieren und das Spiel kann eigentlich koordinieren von allen Musikern auf der Bühne. Und ja, und dann, wenn man dann zum Konzert schreitet, dann ist das eigentlich für uns dann amix ein sehr schöner Moment. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil wir haben nämlich das Flötenkonzert von Dupuy auch noch nie gespielt. Also für uns wird das auch eine Entdeckung nachher im Probeprozess. Und ich habe natürlich meine Vorstellung vorher, wenn ich die Partitur lese, wie ich es gerne will, dass es tönt. Aber ab und zu entstehen eben auch Sachen dann im Zusammenspiel mit den Musikern, die dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser sind. Oder eben, wenn dann viele gute Ideen zusammenkommen, dann nachher finden wir die beste. Und nur weil wir jetzt gerade schon so lange über das Konzert geredet haben, es ist am 27. Mai in der Tonhalle Zürich.
Sehr schön, also dort könnt ihr das auch noch live erleben, wenn es euch interessiert, wie das dann aussieht. Wie ist eigentlich der Prozess, bis ihr das könnt auf die Bühne bringen? Wie lange geht das?
Vom ersten Gedanken, von der Planung, das geht etwa 2 Jahre. Das heisst, man muss das erste Mal für eine schweizweite Tour, die wir nachher eben auch mitmachen mit dem Programm, müssen wir natürlich Konzertdaten zusammen haben. Und dann geht es darum, was für ein Programm haben wir, welchen Solist haben wir, wie kann man auch einen roten Faden bilden durch das ganze Programm, weil ich finde immer, es macht Sinn, wenn die Stücke auch noch etwas miteinander zu tun haben und ja, dass es so ein stimmiges Menü eigentlich gibt daraus. Und nachher geht es natürlich, je nachdem bei den Schweizer Komponisten darum, ist das Notenmaterial überhaupt vorhanden oder müsste man das vielleicht noch aus den Handschriften von dem Komponist, müsste man das noch in eine richtige moderne Partitur, wo halt Computer geschrieben ist, zum Beispiel transferieren? Muss man das vielleicht edieren? Gibt es vielleicht noch Fehler von einem Kopist in einer Partitur oder im Notenmaterial? Und dann ist es natürlich eben nicht in dem Aspekt so einfach wie bei einer Beethoven-Symphonie, die man einfach kann stellen beim Verlag. Und nachher geht es eigentlich darum, dann fängt die ganze Disposition an. Also dann planen wir eigentlich die Ressourcen vom Orchester. Das heisst, wir schauen, wie viele Proben brauchen wir, wer muss bei welcher Probe dabei sein, weil wir müssen sehr effizient eigentlich aushalten. Als Dirigent macht man einen Probenplan einmal und man kann dann eigentlich nicht sagen, ja, jetzt brauche ich noch eine halbe Stunde länger, wenn dann die Orchesterprobe angefangen hat, sondern da hält man sich sehr genau an die Zeiten, weil das alles auch anspruchsvoll zum Koordinieren ist und man eigentlich ja immer das ganze Team auf der Bühne muss haben.
Das ist extrem viel Präzision, die auch erforderlich ist und sehr viel Arbeit dahinter. Jetzt hat es ja in der letzten Woche eine Aussage von einem Schauspieler, von Timothée Chalamet, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, dass gerade so Opern, klassische Musik und Ballett eigentlich eine aussterbende Kunst ist. Das hat recht Wellen geschlagen. Viele haben sich dafür gefragt, wer ist Timothée Chalamet? Im Moment ist er am bekanntesten als Freund von der Kylie Jenner. So ein bisschen aus dem Genre. Was ist deine Haltung dazu?
Ich habe nicht verstanden, warum das so Wellen geschlagen hat. Also wieso so viele Leute reagiert haben darauf. In einer Talkshow eine unbedachte Aussage. Selbst wenn er das findet, er ist ja nicht gerade die Experte für das. Also habe ich gedacht, okay, ist eine Meinung.
Warum glaubst du, stirbt es eben genau nicht aus? So ein bisschen persönlich gesehen, ich kenne viele Leute, die sagen, hey, gerade so die Sachen, wo man anfängt, moderne Musik mit Klassik zu verbinden, ist mega cool und auch so in der Oper, man trifft viele jüngere Leute an, nicht nur ältere. Wie siehst du es?
Ich glaube, heutzutage ist man eigentlich viel mehr mit klassischer Musik konfrontiert, als man so denkt. Also man hört ja klassische Musik, man hört Filmmusik, es läuft auch etwa die mal Klassik, ohne dass man überhaupt weiss, dass es Klassik ist, was auch ganz gut ist. Man muss ja nicht immer wissen, was man hört. Das ist in Ordnung. Und ich denke aber, es ist auch gar nicht so ein Problem jetzt aus meiner Sicht im Publikum, das, wo man oft ja sagt, oh ja, es kommen ja nur noch ältere Leute ins Konzert. Aus meiner Optik stimmt das nicht, also zumindest bei den Swiss Orchestra Konzert ist das nicht ganz bestätigbar. Ich denke, es ist aber auch ganz normal, dass es eben eher ältere Leute hat in den Konzerten, weil wir haben einfach eine Gesellschaft, die sehr viele ältere Leute hat. Und es sind auch die Leute in unserer Gesellschaft, die Zeit und Geld haben, überproportional viel und die auch sich den Genuss können leisten können, also zeitlich wie auch monetär. Und dass man jetzt zum Beispiel nicht so viele Leute in einem Konzert sieht, die zwischen, sagen wir mal, 25 und 45 sind. Ich finde, das ist noch naheliegend, weil das sind ja meistens dann die, die gerade noch Familie mit Kind haben. Und dann hat man einfach nicht so viel Zeit für den Ausgang. Ich glaube aber, es gibt tatsächlich eine Schwachstelle in unserem System, wo könnte eine Problematik darstellen für jetzt klassische Konzerte. Dass man in den Schulen halt Musikunterricht immer weniger Stellenwert beimisst und man als Kind gar nicht unbedingt schon mal in einem Konzert war. Also man hat von dem gar noch nicht können kosten. Man hat das Menü gar noch nicht können probieren. Man weiß gar nicht, dass es einem vielleicht gefällt. Man kann auch gar keine eigene Meinung dazu bilden. Und ich wäre darum sehr dafür, dass jede Schulklasse eines pro Jahr ein Konzert hat.
Das wäre sicher nicht schlecht. Ich glaube, es wäre ein willkommener Ausflug oder eine willkommene Abwechslung. Jetzt, du bist noch mit Andermatt Music unterwegs. Du bist Intendantin dort. Ich habe gar nicht gewusst, dass es dort eine Konzerthalle gibt. Was machen die dort oben?
Ja, das ist tatsächlich ein visionäres Projekt. Die Andermatt Konzerthalle gibt es seit dem Sommer 2019. Die ist dort eröffnet worden mit einem Konzert mit der Berliner Philharmoniker, wo man hat können dort dafür gewinnen. Und dann ist relativ schnell aber eben die Corona-Krise gekommen. Man hat eigentlich den Musikbetrieb gar nicht richtig können hochfahren. Und ich bin dann aber ab Anfang 2022 damit betraut worden, die Intendanz eben dort zu übernehmen und ein ganzes Jahresprogramm zu gestalten. Und das ist eigentlich etwas recht Außergewöhnliches für einen alpinen Konzertort, weil man kennt ja die Alpen von Festivals. Ich werde auch oft gefragt, was machst du schon wieder für ein Festival? Und dann sage ich, ja, ich mache eben das einzige ganze Jahresfestival in der Schweiz. Und ja, das ist tatsächlich ein besonderer Ort, weil es ist die Konzerthalle, wo man kann 365 Tage im Jahr bespielen. Man kann ganz weiteres unabhängige Konzerte machen. Es ist auch eine flexibel bestuhlbare Konzerthalle. Das heisst, wir haben verschiedene Settings. Also wir machen Symphoniekonzerte, wo wir tribuniert bestuhlt sind, wo man am Orchester wahnsinnig näher kommt. Also das erste Mal, als ich das Konzert gegeben habe, bin ich fast ein bisschen erschrocken, weil ich bin dann dort hergestanden, wo man als Dirigentin steht. Und 1,5 Meter hinter mir hat eigentlich schon die erste Reihe angefangen, Publikumsreihe, und zwar auf gleicher Höhe. Also ich bin dann nicht noch erhöht gewesen. Das ist schon sehr nah, aber es ist auch lässig, weil man hat eigentlich wie als Publikum von einem Symphonieorchester ein Hauskonzert. Und es ist sehr, sehr eine persönliche Atmosphäre, und auch baulich ist die Anlage in Andermatt so, dass es jetzt nicht abtrennte Publikumsbereiche gibt und hermetisch abgeriegelte Artist-Section, sondern der Weg führt für alle rauf zur Bar. Und am Schluss treffen sich dort auch alle an der Bar. Also das ist eigentlich wirklich ein toller und besonderer Konzertort.
Also auch ein Unterschied zu den anderen Konzerten, eben, wo du sagst, es ist mehr Distanz. Was schätzt du besonders dort? Oder was macht es so speziell, abgesehen von der Nähe?
Für mich eine Herausforderung, aber wirklich auch eine sehr positive, ist, dass ich dort von Grund auf eigentlich mir überlegen, wie funktioniert eine ganze Jahressaison in den Alpen. Weil das hat noch niemand vorher gemacht. Und wir haben dann gefunden, wir machen einen Fokus ganz klar auf die persönlichen Begegnungen. Wir machen aber auch einen Fokus darauf, dass es immer etwas mit der Schweiz zu tun hat. Also das Swiss Orchestra steht einerseits Residenzorchester, tut ein paar von den Konzerten bespielen, von den symphonischen. Wir haben aber auch noch zwei andere Konzertsäulen, World Stage. Dann bringen wir sozusagen die Welt nach Andermatt. Also dann hat Solistenkonzert von bekannten Klassikstars, wie zum Beispiel Igor Levit oder Rolando Villazon oder für bekannte Orchester wie das Gala-Orchester, also von der Oper in Mailand. Und dann haben wir eben auch noch Local Roots, wo wir sehr gerne über den Tellerrand der Klassik herausschauen und Innerschweizer Formationen zeigen. Also da gehen wir teilweise in Richtung neue Volksmusik, aber eben auch im Pop-Bereich. Und etwas, wo ich mich jetzt sehr darauf freue, auch weil ich dort gerade auch am Erarbeiten des Programms bin, ist der Bash. Der Bash ist das Festival, das wir machen immer Ende Oktober. Und dort, wenn wir einen Brückenschlag machen zwischen Klassik und Pop, aber eben nicht so, dass man als Symphonieorchester den Pop-Act einfach nur begleitet, sondern wir wollen wirklich einen Dialog herstellen zwischen Klassik und Pop-Artists. Darum haben wir immer einen Artist Etoile, sozusagen in jeder Edition. Also vor 2 Jahren war es Stefan Eicher, jetzt letztes Jahr der Blick. Und das Mal wird es der Mark Swayze. Und das heisst, es ist jedes Mal geprägt von denen ihrer Musik, aber es ist eben auch Klassik, und man erfährt eben auch immer etwas über Klassikvorlieben von denen. Auch die Stetwahl, und das führt immer zu sehr spannenden Begegnungen.
Das klingt nach einer extrem interessanten Verbindung auch. Was siehst du dort als die grösste Herausforderung oder vielleicht sogar Schwierigkeiten, die du hast, wenn du sagst, okay, willst du Popmusik oder Reggae-Pop oder in welche Richtung es dann auch immer geht, mit Klassik verbinden?
Also zum Beispiel bei der Zusammenarbeit, die wir hatten mit dem Blick letztes Jahr, dort sind wir sehr glücklich gewesen, dass er sich sehr auf die Klassikwelt eigentlich hat einlassen. Also wir haben uns dann wieder dazu entschlossen, wir machen 2 Konzertabende. Am ersten Konzertabend begeben sich die Musiker vom Swiss Orchestra in seine Welt. Er hat seine Band auf der Bühne, und am zweiten Konzertabend ist normale Symphonieorchesterbestuhlung, und er steht eigentlich wie ein Klassik-Solist mit dem Orchester. Er hat auch dort zum ersten Mal in seinem Leben ohne seine Band und ohne Klick im Ohr eigentlich mit einem Orchester gespielt, und das war wahnsinnig toll gewesen, dort zusammen auf die Reise zu gehen. Und es ist eine tolle Zusammenarbeit gewesen. Also haben am Schluss alle grosse Freude gehabt.
Das hat auch sehr cool getönt. Ich habe es nur auf YouTube verfolgt, in dem Sinn leider. Ich glaube, das ist immer so ein Diskussionspunkt für KünstlerInnen, wenn du sagst, hey, ich höre gerne Musik versus ich erlebe die Musik. Was verstehst du unter Musik erleben, und was ist vielleicht der Unterschied zwischen beim Autofahren Musik hören und wirklich ein Konzert zu sehen?
Ja, beim Autofahren Musik hören, das kann gut sein. Aber es funktioniert auch nicht bei jeder Musik, weil es darf ja eben nicht grosse Lautstärkeunterschiede haben und so, sonst würde man ja die ganze Zeit verschrecken oder eben doch nicht hören. Also es funktioniert nur mit ganz bestimmter Musik. Und ich würde jetzt sagen, eine Oper oder so, das würde ich jetzt persönlich nicht im Auto hören. Aber Live-Erlebnis, das ist, glaube ich, unersetzbar. Ich gehe ins Konzert zum Beispiel, auch wenn ich Konzerte höre, dann gehe ich dorthin, um Emotionen zu erleben, um vielleicht abzuhalten, um mich vielleicht auf andere Gedanken bringen zu lassen, um mich inspirieren zu lassen. Weil ich etwas, ein ganz besonderes Klangerlebnis will erleben, so wie wenn ich ins Restaurant gehe und etwas Feines esse und vielleicht will ich auch etwas Neues entdecken. Ich glaube, es ist auch jedes Mal anders im Live-Erlebnis und es ist eben nicht nur etwas, das wir produzieren, zum Beispiel vorne auf der Bühne, sondern es ist immer noch durch ein Dialog mit dem Publikum. Wir spielen natürlich anders, je nachdem wie das Publikum drauf ist, je nachdem wie das Wetter ist. Es ist immer eine neue Situation, in der wir uns befinden und ja, das macht es, glaube ich, auch spannend.
Ich glaube, wenn man deinen Beruf nicht kennt als Dirigentin, dann stellt man sich einfach vor, okay, es ist jemand, der den Takt muss angeben muss. Extreme Präzision, das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Du sagst aber eben, es sind auch viele Emotionen. Und ich finde, wenn man dir zuschaut, zumindest so wie ich es auf Videos kann beurteilen kann, dann sieht man das auch, dass du das fühlst, dass du mitgehst mit der Musik. Wie schwierig ist es, trotzdem diese extreme Präzision und den Takt beizuhalten?
Ich finde, in dieser Hinsicht ist Dirigieren etwas recht Paradoxes, weil einerseits muss ich natürlich immer ein bisschen vorausschauen. Und das heisst, ich habe immer einen Teil von meinen Gedanken schon beim nächsten Schritt. Ich muss aber irgendwie auch im Moment leben, weil sonst wird es technisch, sonst kann ich auch nicht das Beste gerade in dem Moment leisten. Und in einer Probe bin ich natürlich auch immer noch mit einem Auge in der Retro unterwegs und muss mir natürlich merken, wo sind jetzt die Fehler passiert, wo, wenn ich das nächste Mal unterbreche, was muss man jetzt nochmal wiederholen?
Eine ganz einfache Frage, wie wird man überhaupt Dirigentin? Hast du Musikwissenschaft studiert und gefunden, hey mal, das ist eigentlich mein Platz, dort wo die annehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wann hat sich das entwickelt? Ich würde natürlich immer sagen, ja, ich habe zwei Brüder und die sind ziemlich durchsetzungsstark und wollten immer die erste Geige spielen. Dort habe ich mir das schon überlegen mit dem Dirigieren, damit ich da die Oberhand behalte. Aber es hat sich im Studium tatsächlich erst so nah bis nah entwickelt. Ich gehöre nicht zu den Dirigentinnen, die irgendwie schon als Kind vor dem Spiegel gestanden sind und gedacht haben, ich werde mal Dirigentin. Sondern ich habe Geige studiert, ich habe Musikwissenschaft studiert und irgendwann in dem Studium hat sich dann herauskristallisiert, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammen arbeite. Und ich bin eigentlich schon immer fasziniert von diesen Orchesterklängen, also von dem, was ein Orchester auf einer Bühne kann zusammen erreichen kann. Weil, wenn man sich das so vorstellt, also man geht ins Konzert, man sieht das Symphonieorchester und das sind alle Spezialisten, sie können das alle ihre Stimme tiptop spielen, aber sie können das den Klang, den man dort hört, den können sie nur zusammen im Teamwork eigentlich erreichen. Und das war für mich eigentlich schon immer die Motivation, um überhaupt klassische Musik zu machen, weil ich gefunden habe, die Emotionen, die ich auslösen können beim Publikum, das habe ich ein wahnsinnig faszinierendes Mechanismus gefunden. Und das war für mich auch der Grund, warum ich angefangen habe, Geige zu spielen. Und nachher war das wie so die logische Folge für mich gewesen. Und ich habe dann auf Dirigieren gewechselt und dann, glaube ich, mein Platz gefunden.
Was hat dich vielleicht am meisten inspiriert? Hast du irgendwie einen Komponist oder hast du ein Stück, wo du gesagt hast, hey, es hat mich so begeistert, für das, was ich eigentlich in die Klassik gehen will?
Es ist nicht ein bestimmtes Stück, das mich motiviert hat dazu. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich im Moment immer in die Stücke verliebe, die ich gerade aufführe. Weil ich muss mich ja auch ein Stück weit mit denen identifizieren. Sonst funktioniert das ja nicht recht auf der Bühne. Bei gewissen findet man natürlich schneller den Zugang und bei anderen ist es erst lieb auf den zweiten Blick. Aber ja, es wechselt darum immer. Meine Lieblingskomponisten, meine Lieblingsmusik wechselt immer ein bisschen.
Das ist eigentlich auch nicht schlecht, da lernt man immer wieder etwas Neues. Du musst auch viele künstlerische Entscheidungen treffen. Jetzt ist das, eben, du musst dich damit identifizieren. Triffst du die Entscheidungen mit dem Herz oder mit dem Kopf?
Jetzt, was die Orchester anbelangt, dort trifft sie natürlich mit dem Herz. Dort kann ich auch das ganze Programm bestimmen. Also dort kommt kein Stück aufs Programm, das ich nicht möchte. Es gibt natürlich andere Konzerte. Wenn ich als Gastdirigentin noch mit zum Orchester gehe, dann je nachdem, wie das Orchester schon in der Planung vorgeschritten ist, gibt es natürlich Programmteile, die schon bestimmt sind. Dann kann ich dort noch geringfügig Einfluss nehmen. Es gibt auch andere, die einem natürlich gerade Blanche lassen. Es gibt solche, die es einfach schon ganz vorbestimmt ist, das Programm. Finde ich aber eben eigentlich auch spannend, weil die Programme wiederum, die sind ja dann so gestaltet, weil das für das Orchester dort besonders stimmt. Und dann lernt man auch immer wieder etwas Neues kennen, also im Gegenüber mit dem anderen Orchester. Und ja, das finde ich auch immer sehr inspirierend, die Zusammenarbeiten.
Also du bist auch viel international unterwegs. Was ist im Ausland oder in anderen Ländern vielleicht anders als in der Schweiz?
Ja, es kommt darauf an, wie weit man von der Schweiz weggeht. Aber grundsätzlich ist es so, dass ein Symphonieorchester auf dem Papier zumindest überall gleich funktioniert. Aber de facto hängt es natürlich extrem davon ab, was für eine Kultur dort herrscht. Also wie die Leute sich gewohnt sind, miteinander umzugehen. Und da trifft man manchmal als Dirigentin auf Situationen, wo man jetzt nicht so damit gerechnet hat. Also beispielsweise in Dänemark und in Norwegen, wo ich jetzt gerade war, dort ist es natürlich nicht so weit weg von der Schweizer Kultur jetzt, aber nichtsdestotrotz, die Proben zum Beispiel nicht 6 Stunden am Tag in 2 Diensten, also in der Schweiz, das ist ganz reglementiert, da geht ein Dienst 3 Stunden, das inkludiert 20 Minuten Pause. Jetzt in den nordischen Ländern, da geht es 4 Stunden, aber nach 50 Minuten ist schon wieder eine Pause und dann ist dann ein Lunchbreak und so und es gibt nur einen Dienst. Und das ist natürlich jedes Mal ein bisschen ein Grund zur Anpassung, weil man dann vielleicht sich eine andere Zeitspanne gewöhnt ist, um in den Flow zu kommen mit der ganzen Gruppe. Und dann ist es aber zum Beispiel weiter weg, in Thailand, wo ich dirigiert habe, ist es so, dass ich habe dann bei einer bestimmten Tchaikovsky-Symphonie habe ich Turner korrigieren und habe aber eigentlich gehofft, sie korrigieren sich selber, weil im Westen da bei uns hätten sie sich selber korrigiert. Wenn es nicht, dass der Dirigent nachher das ganze Orchester warten lässt und die Gruppe ausstimmt. Aber dort ist es natürlich darum gegangen, da hat der eine die Hornist vor dem anderen nicht das Gesicht verlieren. Also haben sie sich das nicht gegenseitig können sagen. Und der Selbstregulierungsprozess hat es eigentlich mir nicht gegeben. Aber auf das muss man das erste Mal kommen. Das sagt einem ja vorher niemand. Oder jetzt bin ich im Oman dirigieren und da habe ich mich natürlich gefragt, ja gut, wie ist das dort? Und die haben mich überrascht, also die sind pünktlicher als die Schweizer gewesen. Und das ist eine tolle und sehr einfache Zusammenarbeit gewesen, obwohl ich dachte, oh, das könnte ja vielleicht schwierig werden. Dann noch als Dirigentin und es war aber sehr ring gewesen. Und das ist aber auch spannend, weil ich glaube, dann lernt man die Kultur so richtig kennen. Gerade weil es dort nur auf die kulturellen Unterschiede eigentlich darauf ankommt, weil theoretisch ja eben das Symphonieorchester immer gleich funktioniert.
Also du hast sehr viel Einfluss können mitnehmen, wenn so ein bisschen, sagen wir mal, die Grundausstattung oder das, was du hast, eigentlich immer ein bisschen ähnlich ist. Es ist immer gleich etwas Neues. Du bist viel rumgekommen, viel können auch realisieren. Was hast du noch für Ziel oder was steht so als nächstes an, so vielleicht als Vision noch?
Ja, wir sind ja 2018 mit dem Swiss Orchestra gestartet und wenn man so will, ich glaube in anderen Bereichen würde man von einem Start-up reden. Wir haben schon ein paar Jahre können beweisen, dass wir auf gutem Weg sind, aber ich glaube, wir haben noch Luft nach oben und das Gleiche eigentlich auch mit Andermatt Music. Das ist auch eine neue Idee, die dort realisiert wird, was es auch seit ein paar Jahren gibt. Und was jetzt aber darum geht, eigentlich die beiden Projekte wirklich zu etablieren, sodass sie nicht mehr wegdenkbar sind aus dem klassischen Kulturbetrieb.
Das klingt sehr, sehr cool. Vielleicht noch in eine andere Richtung. Du hast extrem viel mit Musik zu tun. Ist das so wie bei Köchen und Köchinnen vielleicht, dass irgendwann sagst, hey, jetzt brauche ich privat mal irgendetwas anderes oder hörst du privat auch noch Musik?
Ja, es sind immer so viele Leute geschockt, dass bei mir die Heike keine Musik läuft. Also ich höre eigentlich nicht gerne so Musik im Hintergrund. Oder auch wenn im Hintergrund Musik läuft, dann höre ich wirklich zu. Ja, so einfach so berieselig, das funktioniert wie nicht. Also ich glaube, da habe ich wirklich eine Deformation professionell und immer die Limit analysiert. Das habe ich dafür in anderen Bereichen nicht.
Und hast du das schon immer so ein bisschen gehabt, oder hast du als Teenie trotzdem auch immer so Background-Musik gelassen?
Also ich lasse natürlich auch Background-Musik, aber einfach nicht freiwillig. Also ich meine, man muss ja immer... man hört ja immer irgendetwas. Also ich nehme es einfach nicht als Background-Musik dann wahr, sondern ich lasse dann wirklich zu. Vielleicht bin ich dann nicht so aufmerksam im Gespräch. Genau, also... Zum Glück läuft jetzt nicht.
Ja, da bin ich noch froh persönlich. Ja. Danke vielmals für die sehr, sehr spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich möchte Ihnen noch die Möglichkeit geben, vielleicht auch noch eine Frage zu stellen. Ich wiederhole die Frage schnell. Du bist Dirigentin, du bist im Oman unterwegs gewesen. Du hast gesagt, eben, du hast vielleicht erwartet, dass es Probleme könnte sein. Und die Frage war, gibt es Kulturen, wo das vielleicht noch nicht so akzeptiert ist oder potenziell zu Problemen führen könnte, als Dirigentin unterwegs zu sein?
Ich glaube, dort, wo es ein Problem wäre, würde man gar keine Dirigentin anfragen. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist es bei den meisten Orchestern eigentlich so, dass es, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, auf die ersten 20 Minuten von der ersten Probe darauf ankommt. Also dort entscheidet sich eigentlich, wie die Beziehung mit dem Orchester wird. Und ich habe das immer so gehandhabt, dass ich mich eigentlich sehr auf die Sache fokussiert habe. Mich interessiert dann nicht, ob jetzt jemand komisch schaut, weil ich eine Frau bin oder vielleicht, weil er einfach einen schlechten Tag hat oder sonst etwas ist. Also es können ja immer so viele Gründe haben und ich beziehe einfach die Sachen nicht so fest auf mich selber, sondern mache das, für was ich da bin, nämlich um die Musik aufzuführen.
Ich stelle gerade eine Folgefrage auf das. Ist dir das leicht gefallen, das vielleicht zu lernen, dich persönlich von der Sache abzugrenzen? Ihr seid alle für die Musik in dem Sinn, oder hast du das müssen lernen in einem Prozess?
Für mich ist das von Anfang an im Fokus gestanden. Also das, ich habe nie wollen dirigieren, um eine Macht auszuüben oder aus irgendwie solchen Beweggründen, sondern mir ist es eigentlich immer darum gegangen, ich will ein möglichst gutes Zusammenspiel in dem Orchester ermöglichen. Und das ist eigentlich mein Job. Also das ist auch der Grund, warum es einen Dirigent braucht. Der Dirigent braucht aus zwei Gründen. Aus zwei Gründen ist überhaupt auch der Dirigent erfunden worden. Weil ganz früher hat es gar keine Dirigenten gegeben. Also die Funktion des Dirigenten ist erfunden worden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil die Orchester immer grösser geworden sind, weil die Musik immer komplexer geworden ist und man hat plötzlich jemanden gebraucht, der sich um die Koordination von dem Ganzen kümmert. Also ich schaue, dass jeder zum richtigen Zeitpunkt das richtige Bild und dass die verschiedenen Gruppen gut aufeinander abgestimmt sind. Das ist meine einzige Aufgabe. Meine andere Aufgabe ist die Interpretation. Also in so einer Komposition gibt es Parameter, die relativ festgehalten sind. Also zum Beispiel die Lautstärke, die ist nicht in Dezibel festgesetzt und wird dann auch nicht die ganze Zeit gemessen, sondern das sind so relative Angaben wie Pianissimo und Forte und dann Forte Fortissimo. Und da hat jetzt jeder immer fest eine andere Vorstellung davon, wie man das genau umsetzen sollte. Und weil das sehr lange und demnach auch kostspielige Diskussionen gibt, übernehme ich als Dirigentin die Definition von denen, die Ausgestaltung von denen relativ beschriebene Parameter. Und jetzt, der Challenge ist eigentlich nicht, einfach Anweisungen zu geben, die dann umgesetzt werden sollen, sondern jetzt bei so einer Beethoven-Symphonie, da hat jeder Musiker eine andere Vorstellung davon, wie man das am besten spielen sollte. Und wir müssen aber trotzdem einen Konsens finden. Ich muss alle ins gleiche Boot holen können, sodass es jeder für sinnvoll haltet, jetzt für das Konzert in die Richtung gehen und so, dass wir eine gemeinsame Vision haben.
Also die Frage war, ob man eine Beethoven-Symphonie anders aufführt als vielleicht vor 20 Jahren oder ob du sogar eigene Vorschläge hast, wie das dort aufgeführt werden
sollte? Ja, also da gibt es zwei Aspekte, die reinspielen. Der eine ist, dass man sich meinen Beruf als Dirigentin vielleicht auch ein bisschen so vorstellen kann, wie der von einem Regisseur. Also wenn man jetzt die Beethoven-Symphonie von verschiedenen Dirigenten gibt, dann kommt das mit ähnlichen Unterschieden raus, wie wenn man 5 Regisseure Romeo und Julia zum Inszenieren gibt. es geht alles in die gleiche Richtung. Man erkennt überall ein Stück, aber es ist jedes Mal anders ausgestaltet. Und der andere Punkt ist, es hat natürlich Modeströmungen, auch in der Interpretation oder in der Art und Weise, wie man etwas anschaut. Also auch wir beim Symphonieaufführen sind sozusagen vom Zeitgeist geprägt oder lesen natürlich heute anders eine Beethoven-Symphonie oder verstehen sie vielleicht auch anders, als man sie eben vor 50 Jahren verstanden hat. Von dem her, ja, es tut sich unterscheiden, sowohl im Zeitstrahl, die Interpretationstendenzen, aber auch natürlich in den individuellen Vorlieben von verschiedenen Dirigenten.
Und noch weitere Fragen? Also die Frage ist, sie sehe recht einfach aus, das Dirigieren, und inwiefern das möglich ist oder ob es möglich ist, einfach nur den Titel zu kennen von einem Stück, zu einem anderen Orchester kommen und das zu dirigieren.
Wenn man den Titel vom Stück kennt und das Stück auswendig kann, dann kann man natürlich vor einem anderen Orchester das leiten. Grundsätzlich, ja, natürlich, die Gestik muss so klar sein im Idealfall, dass das Nonverbal verständlich ist. Je besser das Handwerk von einem Dirigent, also jetzt, wir reden hier von der Schlagtechnik, die Geste, die man eben macht mit der Hand, das heisst, es nennt sich Schlagtechnik. Es gibt auch eine Schlaghand und es gibt eine gestaltende Hand. Die Schlaghand ist die, die den Takt gibt. Und wenn man wirklich ein gutes dirigentisches Handwerk hat, dann kann man sich sehr schnell ohne Worte verständigen und braucht entsprechend sehr wenig Probezeit. Und natürlich, es gibt in unserem Business immer wieder, dass jemand einspringen muss, auch für eine Aufführung.
Danke vielmals für all die interessanten Antworten und Einblicke. Vielleicht etwas, was nicht allen so bewusst ist, was hinter klassischer Musik und einer Aufführung von dem Stück alles steht. Merci vielmals für die Zeit genommen, Lena-Lisa Wüstendorfer.
Danke vielmals.
Leuengebrüll. Der Tag aus dem Landgasthof Leuenwittikon. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.